Mein Name ist Mario Lorenz. Ich vertrete die Amsat Deutschland e.V. und möchte hier was erzählen über Software-Defined Radios, was wir ja bei unserem alltäglichen Hobby eigentlich alles so tun. Insofern auch Linux-bezogen, aber das ist mal wirklich ein typischer. Und warum schaltest du nicht weiter? Hallo. Naja. Neuer Versuch. Einmal rebooten oder so. Ach, der Trick ist, man muss. Bringt auch nichts. Na gut, dann nehmen wir. Nehmen wir die normalen Tasten, ist auch kein Problem. Gut, ich habe mich schon gewundert, warum die VGA-Sache so problemlos lief, weil irgendwas muss ja immer sein. Ne? Gut, also ganz kurz zur Vorstellung, was denn oder wer denn die AMSAT ist. AMSAT, wir sind ein gemeinnütziger Verein hier in Deutschland, aktiv seit den 70er Jahren. Beschäftigen uns im Rahmen des Amateurfunks mit Satelliten, insbesondere eben halt der Kommunikation über solchen für Amateurfunk, so des Spaßes und Hobbys an der Freude wegen. Aber weil man uns solche Satelliten natürlich nicht mal eben schnell so gibt und schenkt, die bauen wir also auch selber. AMSAT Deutschland betreibt oder hat betrieben, derzeit haben wir gerade keinen aktiven Satelliten im Orbit, mehrere Amateurfunksatelliten, die sind also gebaut worden Ende der 70er, in den 80ern, 90ern, Anfang auch des neuen Jahrtausends hatten wir die P3-Satelliten im Orbit, die wir wirklich selbst gebaut und auch selbst betrieben haben. Seither kümmern wir uns, weil wir überlegt haben, okay, so erdorbitende Satelliten sind vielleicht auch nicht mehr das, was man immer ständig mal braucht, war so die Idee, mal ein bisschen weiter hinaus ins Sonnensystem zu schauen. Und da muss man sich ein bisschen vorbereiten, weil das ist eben halt nicht mehr ganz so einfach, weil die Aufgaben werden halt immer ein bisschen größer, weil die Distanzen ein bisschen größer werden. Ne? Ja. So. Wieso schaltet der hier bei mir dann nicht um? Was ist denn das für ein Mist? Das ist echt ein Problem. Und dann sehe ich ja nicht mehr, auf welcher Folie ich dort bin. Sekunde mal. Ah, ja. Dann jetzt hier das. Man muss im richtigen Fenster sein. Okay, also. Ich bin also Funkamateur, das ist mein Hobby. Wir haben da Lizenzprüfung irgendwann mal gemacht. Wir wissen, wie man Funkgeräte baut und wie man damit funkt. Und der Reiz, das Ziel an diesem Hobby ist es, große Distanzen zu überbrücken. So was Großes ist natürlich immer ein relativer Begriff, weil größer ist erstmal immer besser. Und weil als Funkamateur Kurzwellenfunk bekanntermaßen ja sowieso um die Erde geht, was die möglichen Distanzen irgendwo dann doch an irgendeiner Stelle einschränkt, denn wenn man einmal drum rum ist, ist man halt einmal drum rum, muss man sich eben halt ein anderes Hobby suchen. Und dieses andere Hobby ist eben halt ein bisschen anders und breiter angeordnet, wenn man sich die Größenordnungen anguckt, die nach SI in der Physik halt einfach mal zu messen sind. Maß für die Entfernung ist das Meter. Weiß jeder, was das ist. Irgendwann hat man mal festgelegt, okay, 1000 Meter davon ist ein Kilometer. Und dann kann man dann eben halt entsprechend weitergehen zum Megameter. Auch schön. Dann sind wir eben halt so bei Tausenden von, oder sind wir eben halt bei Tausenden von Kilometern. Und das ist das, was man im Kurzwellenfunk um die Erde halt macht. Und wenn man dann weiter will, dann ist man eben halt beim Gigameter und ist dann damit natürlich schon mal fest im Weltraum. Die Grenze zum tiefen Weltraum liegt bei 2 Gigametern, also 2 Millionen Kilometern. Ist dann also nochmal ein Stückchen mehr, aber die Größenordnungen sind auch erstmal kein Problem. Die Entfernung zwischen Erde und Sonne, die beträgt im Schnitt also etwa so um die 150 Millionen Kilometer oder Gigameter. Und das ist dann schon zum Teil eine Herausforderung, über derartige Distanzen zu kommunizieren, weil das macht man eben halt nicht alltäglich. Nun reicht die Distanz zur Sonne ebenfalls noch nicht aus. Wir wollen noch ein bisschen weiter. Wir wollen einmal quer durch oder je nachdem, was eben halt quer durch gibt. Und damit stellt sich für mich die Frage nach dem Ziel. Das Ziel in diesem Fall sind die Stereosonden. Die Stereosonden sind Sonden der NASA. Die wurden 2005 gelauncht und sind in einer Umlaufbahn um die Sonne, die so ähnlich aussieht wie die Erdumlaufbahn, bloß der eine ist ein bisschen schneller, der eilt der Erde also voraus auf dem Weg um die Sonne, das ist Stereo A bzw. Stereo Ahead, und es gibt Stereo B, Stereo Behind, der ist dann ein kleines bisschen langsamer und der eilte der Erde dann entsprechend nach. Das Bild ist von, ich habe vergessen, das Datum hier zu ändern, ich habe den Vortrag schon mal in Chemnitz gehalten. Das Bild habe ich aber aktualisiert. Das ist die Lage von gestern. Hier ist also die Sonne, hier ist die Erde und Stereo A, Stereo Ahead, der also der Erde vorauseilt, ist also jetzt hier, da sehen wir dann schon, es gab 2015 die Konjunktion, wo also quasi hinter der Sonne, also circa hier, sich A und B, naja, getroffen nicht, sie sind aneinander vorbeigeflogen, aber deswegen ist jetzt also quasi Stereo Ahead zum heutigen Tag, also hinter der Erde, und Stereo Behind ist also vor der Erde, aber das liegt eben halt einfach daran, dass diese Sonden schon so lang im Gebrauch sind. Was macht Stereo? Naja, man guckt sich die Sonne an. Die Sonne kann man auch so, wenn nicht gerade Wolken sind, wie als wir uns das bei dem Teleskop hinten angeschaut haben, kann man sich also die Sonne auch so angucken, aber es ist halt in gewisser Weise ein Problem, man sieht immer nur die eine Seite von der Sonne. Wenn man nur die eine Seite von der Sonne sieht, sieht man A nicht, was auf der Rückseite der Sonne ist, was sehr, sehr interessant ist, weil man weiß, was dann als nächstes kommt. Und B, wenn man nur aus einer Richtung in die Sonne guckt, sieht man nicht dieser Punkt oder dieses Etwas, was ich da sehe. Ist das etwas, was auf mich zukommt oder nicht? Oder in welche Richtung fliegt das? Und das ist eben halt ein wichtiges Problem, nämlich diese Prominenzen bzw. Protuberanzen oder Coronal Mass Ejections, wie sie heißen. Das sind also Materialauswürfe der Sonne, die, wenn sie auf die Erde treffen, und das passiert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, je nach Intensität einfach nur ein bisschen Polarlicht produzieren, oder aber, wenn es eine wirklich volle Breitseite ist, echte Auswirkungen auf unser alltägliches Leben haben können und werden. Das letzte Mal, dass sowas wirklich in richtig groß passiert ist, war der Carrington-Event 1800 und irgendwann. Das sind in Größenordnungen ist das damals vorhandene Telegrafennetz ausgefallen, weil dort wirklich so große Spannungen in die Telegrafenleitungen induziert worden sind, dass dort in den Telegrafenämtern Feuer ausbrachen und das alles nur wegen, naja, ein kleines bisschen mehr Nordlicht als normal. Deswegen stellt man sich dann durchaus die Frage, was das für einen Einfluss hat, wenn sowas auf die Erde beziehungsweise auf die Erde umkreisende Satelliten und oder aber eben auch die ISS und so weiter haben könnte, weil das möglicherweise für die Kosmo- oder Astronauten dort oben nicht so besonders gesund ist. Deswegen beobachtet man das ständig, um im Zweifelsfall eine Vorwarnzeit zu haben, da kommt was genau in unsere Richtung, dass man da dann Maßnahmen ergreifen kann, welcher Art auch immer. Also notfalls müssen die dann eben halt ganz schnell mal eben schnell in ihre Soyuz steigen und mal schnell zurückkommen. Das ist dann so eine Entscheidung. So. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum wir uns für Stereo interessieren, für diese ganze Geschichte, und das hat einen mathematischen Grund. Und zwar, Kommunikation ist, das ist die einzige Formel, also keine Angst, ist ein Thema, das hat Shannon seinerzeit erforscht und hat eine Formel angegeben, nämlich die hier über die sogenannte Kanalkapazität. Da geht die Bandbreite rein und da geht das Signal zu Rauschverhältnis rein. Das ist die Formel dafür, was ich über einen bestimmten Datenkanal, sei es Kupfer, sei es Funk oder wie auch immer, übertragen kann. Und da sieht man schon, Bandbreite, das was die ganzen Informatiker eigentlich als ja, Durchsatz oder wie auch immer bezeichnen, das ist für uns Nachrichtentechniker eine komplett falsche Aussage und ein falscher Begriff. Bandbreite für uns ist eine physikalische Eigenschaft des Übertragungskanals und die wird in Hertz gemessen. Und daraus resultiert dann zum Schluss eine maximale Bitrate. Und das ist das, was für uns Kanalkapazität heißt. Für Informatiker dann meistens irgendwie Bandbreite, nämlich wie viel ich jetzt tatsächlich über meinen LTE-Link oder was auch immer als Download hinbekomme. Mal sehen, wenn wir uns diese Formel einfach mal anschauen, je mehr Bandbreite ich habe, desto mehr Kanalkapazität habe ich. Demzufolge, desto schneller kann ich übertragen. Das Ganze hängt allerdings natürlich auch von der Signalstärke ab. Das heißt also, je mehr Signal ich habe, desto schneller geht es. Wenn ich also eine größere Antenne habe, habe ich besseren Empfang, kann ich mehr an Daten übertragen. Alles relativ einfach und logisch. Deswegen NASA, großer Spiegel. Ne? An dem Rauschen kann ich auch was machen. Ich kann das Rauschen dadurch zum Beispiel vermindern, dass ich meine Antenne kühle, macht die NASA, die hat dann einen heliumgekühlten Kryo-LNA, kühlt das alles auf fast nahe den Nullpunkt und kriegt demzufolge mehr entsprechende Daten. Wie viel mehr, sieht man, wie die ihren Stereo-Datenlink berechnet und ausgelegt haben. Die funken nämlich quer durchs Sonnensystem mit 720 Kilobit pro Sekunde. Mit 720 Kilobit pro Sekunde für die Älteren hier, das ist die Geschwindigkeit, die mit denen hier in Deutschland DSL mal gestartet ist. Ne? Das heißt also, das ist eine sehr, sehr schnelle Geschwindigkeit für entsprechende Verhältnisse. Und der Punkt ist jetzt, ich kann natürlich mit einer beliebigen Geschwindigkeit meine Daten schicken, aber ich werde es nicht wenn der Link nicht gut genug ist, werde ich die dann nicht fehlerfrei dekodieren können. Was also bedeutet, die NASA, die ihre Links genau entsprechend dieser Formel auslegt, weil sie möchte ja entsprechend gut sein, sie hat auch entsprechend gute Hardware, mit 720 Kilobit können wir nichts mehr machen. Und demzufolge wäre es für uns langweilig, mit einer Ausnahme. Stereo hat für genau solche Zwecke noch einen zusätzlichen Datenübertragungsmodus, der um Größenordnung, also hier oben waren es 720 Kilobit und es gibt hier noch einen 633 Bit pro Sekunde, also das ist langsamer für die noch Älteren unter euch, was übliche Modems seinerzeit waren, so 1K2 oder so, die Hälfte davon, mit denen Daten gesendet werden, wenn das DSN gerade nichts macht. Und das ist dann natürlich ein Ziel, wo ich sagen kann, okay, für so einen langsamen Kanal reichen die Möglichkeiten, die ich andernorts habe, bezüglich meinem S2N, also sprich, da brauche ich eben halt kein 70-Meter-Spiegel, wie es die NASA tut, sondern da reicht dann was Kleineres. Hier ist dann quasi nochmal der Vergleich, hier gibt es den Madrider 70-Meter-Spiegel von DSN. Sowas in den Garten zu stellen, wäre natürlich für Leute, die sich dafür interessieren, nicht uninteressant. Wir haben das nicht ganz. Wir haben bei der Stammwarte in Bochum eine 20 Meter Antenne, die wir mit der Sternwarte, also zwischen Sternwarte und AMSAT gemeinsam aufgerüstet haben. Die sollte kurz vor 2000 wollten sie die verschrotten und abbauen. Und da haben wir gesagt, nee, wäre für uns ganz, ganz, ganz praktisch. Und deswegen haben wir die entsprechend ausgerüstet und wir nutzen diese Antenne zum Empfang entsprechend dieser Sonden.
Ja. Kurze Frage, tät sich die NASA nicht leichter und billiger, wenn die ein Relais irgendwo im All hätten und das macht die ganze Hauptkommunikation leider nur durch? Bräuchte man nicht so ein 70-Meter-Teil auf der Erde?
Nein, also ich glaube ich nicht. Hier geht es ja für das 70-Meter-Teil um die Erde, geht es ja erstmal um die Entfernung. Die atmosphärische Dämpfung, die macht einen relativ kleinen Anteil, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie stark regnet oder so, aber im allgemeinen Fall, insbesondere bei so schönem Wetter wie heute, ist der atmosphärische Anteil an der Dämpfung relativ klein. Das heißt, ich brauche wirklich eine große Fläche, die große Schüssel, die, ja, die Großmutter, warum hast du so große Ohren halt, ne? Die große Fläche, um so viel Signal einzufangen. Das heißt also, für diesen Kommunikationsanwendungsfall bräuchte ich dann im All so eine große Struktur und das ist natürlich auch nicht so schön. Relaisumsetzungen im All sind immer dann interessant, wenn durch irgendwelche Abschattungseffekte, weil zum Beispiel meine Erde sich ja weiter dreht, ich das nicht machen kann. Aber auch hier ist es so, diesen Space-Weather-Modus, den gibt es deswegen, weil die NASA hat mit dem DSN ein weltweit weltumspannendes Netz von solchen Empfangsstationen. Die haben in Madrid welche stehen, die haben in Amerika welche stehen und die haben auch in Australien welche stehen. Damit können die 24 Stunden eigentlich die Sache auch abdecken, aber die haben natürlich nicht nur diese eine Sonde. Das heißt also, dort gibt es wirklich eine Frage, okay, wie viel Zeit kriegen wir im DSN? Das ist entsprechend wenig und den Rest der Zeit, naja, schade. Und deswegen hat man eben halt genau das gemacht, um dann zu sagen, okay, hat jemand irgendwo mal noch eine kleine Schüssel und kann da mal hingucken, da kommen auch interessante Daten, bloß es lohnt sich jetzt nicht, die große 70-Meter-Spiegel, den großen 70-Meter-Spiegel dahin zu tun. Gut, was braucht man dazu? Eine Antenne. Die 70 Meter, die braucht man nicht. Ein Meter im Garten tun es auch nicht, aber je nachdem, wie weit die Sonde nun entsprechend wirklich weg ist, Bekannter von mir, der hat im Garten so 9 Meter Spiegel, so diese Größen stehen, der macht und kann das auch. Ja? Also das ist also letzten Endes eine Größenfrage, man braucht eine bestimmte Antennengröße. Man braucht weiteren, natürlich, wenn man so eine große Antenne hat, muss man wissen, okay, wo muss ich denn hinzeigen? Das ist nicht ganz so trivial, weil ich muss die Bewegung der Sonde kennen und entsprechend berechnen. Ich muss die Bewegung der Erde um die eigene Achse kennen. Na gut, das ist eine standardastronomische Aufgabe. Und muss natürlich auch noch berücksichtigen, dass sich auch die Erde um die Sonne dreht. Dafür gibt es alles schöne mathematische Bibliotheken, auch von der NASA. Lässt sich relativ gut programmieren, ist zwar original mal in Fortran geschrieben worden, aber es gibt C und Python Bindings. Ist also gibt es die Bibliothek, die heißt SPICE. Die macht diese ganzen Geometrieberechnungen hier innerhalb des Sonnensystems in 3 Aufrufen der Bibliothek. Ist also kein so großes Hexenwerk. Es gibt dann noch die Frage, okay, wo kriege ich jetzt raus, wo die Sonde sich gerade befindet? Gibt es auch von der NASA entsprechend vorberechnete Sachen. Da aber an dieser Sonde keinerlei größere Antriebsmanöver oder eigentlich keinerlei Antriebsmanöver an sich mehr gefahren werden, kann man das natürlich auch relativ gut berechnen aus vergangenen Daten. Das kann man machen mit GMAT. Ich weiß nicht, ob das hier jemand kennt. GMAT ist ein Open-Source-Programm der NASA, wo man genau solche, sagen wir mal, Orbitaldynamik-Sachen wirklich wissenschaftlich akkurat berechnen kann. Das ist quasi sowas wie Kerbal Space Program für große Jungs. Ne? Dort kann man seine Missionen entsprechend definieren, Satelliten rein und wird eben halt entsprechend den Gesetzen der Physik alles entsprechend berechnet. Man kann also dann sehen, okay, wo wird der Satellit oder die Sonde jetzt langfliegen. Sobald man das hat, kann man halt ausrechnen, okay, muss ich meine Antenne in genau diese Richtung zeigen. Ich kann außerdem, was ein wichtiger Punkt ist, die Relativgeschwindigkeit zwischen meinem Punkt der Erde und der Sonde berechnen. Die brauche ich nämlich für den Dopplerfrequenz, also die Dopplerfrequenz, der klassische Nion-Effekt, wenn ein schnelles Auto vorbeifährt, dass sich die Frequenzen oder die scheinbaren Frequenzen entsprechend ändern, passiert im Funk genauso. Und über die Entfernungen und über die relativen Geschwindigkeiten ist das also wichtig. Das heißt, ich muss diese Dopplerfrequenz entsprechend kompensieren, damit ich hier das Signal empfangen kann. Dann brauche ich natürlich einen geeigneten Empfänger. Und da braucht man in erster Linie natürlich nach der Antenne einen Verstärker, dann setzt man die Frequenzen irgendwo um und dann kommt das irgendwann in einen PC, weil man will heutzutage nicht mehr löten und machen und tun, wie das vielleicht vor vielen Jahren noch üblich war. Heutzutage baut man einen Software-Defined Empfänger, das heißt, so schnell wie irgendwo möglich wird die Sache digitalisiert, weil dann ist er vor allen Dingen auch, sagen wir mal, einigermaßen störungsfrei oder ich habe die Störungen zumindest exakt unter Kontrolle und ab dann kann ich mit Software alles weitere machen und die Daten entsprechend verarbeiten und dort mein Signal auswerten und empfangen und demodulieren und so weiter. Ganz ist also quasi Radio basteln, bloß jetzt für etwas größere Kinder, dass man eben halt sagt, okay, hier vorne den ersten Teil, der ist analog, der muss analog sein und den hinteren Teil ist dann wirklich eine Frage des Programmierens bzw. eine Frage der entsprechenden Softwareumgebung und da sind wir dann wirklich ganz, ganz knallhart beim Thema Software-Defined Radios und Software-Defined Radios definieren sich in erster Linie um das Framework. Wenn, ist das eine Meldung oder?
Ja. Kurz eine Frage, bevor wir den analogen Teil verlassen. Müssen die Antennen denn mitgedreht werden?
Ja. Okay. Die Antenne muss mitgedreht werden, weil die Erde dreht sich, die Sonde bewegt sich. Ich muss ständig die Antenne mitdrehen und ich muss auch ständig die Frequenz ändern. Okay. Sonst könnte ich es ja einmal machen und wäre es ja... Nein. Okay. So, dann sind wir mit dem digitalen Teil und dann sind wir bei dem Thema Software-Defined Radios, wo die ein oder anderen hier Sitzenden sicherlich auch schon den ein oder anderen Vortrag gehört haben, weil GNU Radio ist zum Beispiel als die Standardsoftware für sowas jetzt nicht mehr so unbekannt und insbesondere die RTL-basierten USB-Sticks machen eine Hardware, mit der man erstmal Software-Defined Radio als solches machen kann, erstmal durchaus erschwinglich mit 20 Euro. Mal sehen, wie lange es die noch geben wird in dieser Form. Das ist immer so eine interessante Frage nach der momentanen Gesetzeslage, aber ist auch alles kein Thema. Aber deswegen darf ich also davon ausgehen, dass viele vielleicht GNU Radio gesehen haben. Und hier muss ich eben dann sagen, okay, es gibt nicht nur GNU Radio und das ist das, wo ich in diesem Vortrag einfach auch mal darauf hinweisen will. Wenn man sich so ein SDR-Framework anschaut, dann gibt es da mehrere Anforderungen, die man an dieses Framework stellen sollte. Man kann natürlich sagen, okay, ich bastel da nur zu Hause ein bisschen was, da ist das alles nicht sonderlich wichtig, aber es ist immer eine Frage des Frustfaktors beim Basteln an diversen Stellen. Und da kommt man relativ schnell dann doch mal zum Thema geeignete Lizenz. Kann man jetzt politisch die Frage sich stellen, okay, was ist denn der GNU-GPL so schlecht? Ich habe nichts Wirksames dagegen. Ich muss nur feststellen, dass insbesondere in dem Projekt hatte ich eben halt so ein paar Probleme mit mittlerweile zwar abgelaufenen, aber ich mache das jetzt schon seit 2011, dieses Projekt, damals noch nicht abgelaufenen Patenten auf Algorithmen, ich hatte eine Patentlizenz, aber das ändert nun trotzdem an der Tatsache nichts. Ich kann keine GPL-Software verwenden, die Software irgendwie dann weitergeben, wenn ich nur aufgrund der Patentlizenz das entsprechend habe, weil ich dann trotzdem noch gegen die GPL verstoße. Ja. Insofern ist ein liberal lizenziertes Framework, das hier vorzustellende POTOS, das glaube ich MIT lizenziert oder Apache lizenziert oder jedenfalls deutlich freier lizenziert ist als die GPL, einfach mal besser. Der zweite wesentliche Punkt ist der Dokumentation. Quellcode zu haben ist zwar immer die letzte Chance, aber wenn man im SDR-Bereich unterwegs ist und eigentlich auf höheren Ebenen dort mit Signalverarbeitungsblöcken arbeiten will, wenn man dann im nur Radioumfeld relativ wenig korrekte Dokumentation findet, dann ist das relativ sehr, sehr schnell frustrierend, wenn man jedes Mal dann wieder anfängt in die Sourcen zu gucken, was machen die denn da eigentlich. Und da muss ich sagen, da gefällt mir POTOS als die hier zu zeigende Alternative, ist also deutlich besser dokumentiert. Ja, was braucht man technisch gesehen? Es muss ein Datenfluss-Framework sein, das ist, zeige ich gleich. Und man braucht entsprechende Diagnosemöglichkeiten, denn nur mit entsprechenden Diagnosemöglichkeiten macht die Sache irgendwie auch nur annähernd Spaß. Sonst schreibt man jeden Kram von Hand und das ist nicht so besonders zeiteffektiv. Ja, dann ist natürlich klar, eine umfangreiche Algorithmensammlung, wenn jemand anderes das schon geschrieben hat, brauche ich es nicht zu schreiben. Und ich möchte natürlich auch nicht meinen ganzen Tag damit verbringen, irgendwelche 5 Seiten Boilerplate-Code zu schreiben. Ich kann mich da an vor mittlerweile vielen, vielen Jahren mal einen Linux-Tag erinnern. Da war ein Vortrag, wie man GTK programmierte zu dem Zeitpunkt und wie man Qt programmierte zu dem Zeitpunkt. Und nachdem man das Hello World in Qt ja relativ bequem auf einer halben Seite unterbringen konnte, hat man das Hello World oder das äquivalente Hello World in GTK gezeigt und das ging, glaube ich, über 3 Folien, wenn ich mich nicht irre. Das war also nicht so besonders schön und so einen ähnlichen Effekt, den sieht man natürlich immer wieder, weil auch Programmierer sind Menschen und Menschen sind faul. Ja, ich hatte schon mal zu GNU Radio kurz was gesagt, das ist die grafische Oberfläche davon, nennt sich GRC, GNU Radio Companion, mit der Aufgabe, ich habe eben halt hier gewisse Datenblöcke, Datenquellen und die fließen dann wie in einem Schaltplan, so viel haben wir uns von der analogen Radiobastelei, sagen wir mal, bewahrt, gerne über so einen Schaltplan irgendwo durch meinen entsprechenden Algorithmus, wo ich dann überall aus einzelnen Algorithmenblöcken jetzt hier irgendwas mit dem Signal machen kann und zum Schluss sollte ich dann irgendwo halt ein entsprechendes Ergebnis haben. Alternativen für sowas, wenn ich also nicht nur Radio machen will, MATLAB Simulink und National Instruments LabVIEW. Je nachdem, wer damit schon mal gearbeitet hat, der weiß, das ist teuer und der weiß, naja, man möchte es also im Zweifelsfall vielleicht auch nicht unbedingt, aber das ist wieder auch höhere Politik und Religion und Glauben. Es gibt reine DSP-Bibliotheken, wie zum Beispiel LiquidSDR oder LiquidDSP. LiquidDSP ist eine C-Bibliothek mit vielen dieser Algorithmen, um Radios zu bauen und auch Grundlage mehrerer anderen Projekte. Also das ist sehr, sehr schön und vor allen Dingen extrem gut dokumentiert. Lua Radio ist quasi ein Binding und ein Framework, welches LiquidSDR und den Datenfluss in Lua oder Lua-JIT macht. Auch alles schöne Möglichkeiten. Ich für meinen Teil bin eben halt Freund von Protosware. Und Protosware macht, also sieht in erster Linie auch fundamental so oder so ähnlich aus wie alle anderen SDR-Programme auch. Man hat also hier seinen Datenfluss und man hat eben entsprechende Diagnosen, wo man eben sich hier zum Beispiel mal einen Frequenzplot auf dem entsprechenden Signal darstellen kann. Ja, so ein Signalfluss ist eben halt das klassische Flow-basierte Programmierparadigma. Man muss also Protosware noch nicht mal für Software-Defined Radios verwenden. Man kann also beliebige Signalverarbeitungsaufgaben damit ganz genauso gut machen, wenn man sagt, okay, wir machen entsprechenden Fluss und wir betrachten hier einfach unsere empfangenen Daten als Daten einer entsprechenden Quelle. Hier ist es eine SDR-Quelle, also SDR-Source mit einem UHD-Treiber. Das heißt, hier werden die USRP, Software-Defined Radios, ich weiß nicht, wer die kennt, war früher mal Etus Research, hat mittlerweile National Instruments gekauft. Und die kann ich entsprechend weiter verarbeiten, indem ich sie hier zum Beispiel mit was anderem multipliziere oder entsprechend filtere oder eben halt hier mit einem Spektrogramm auch mal anzeigen werde. Das wichtigste Stückchen Klebstoff zwischen Photos oder so einem entsprechenden Datenverarbeitungssystem und meiner analogen Welt ist dann noch die Programmierbibliothek, mit der ich auf meine SDRs zugreifen werde. Und hier hat der Autor von Photosware seinen eigenen quasi Abstraktionslayer geschrieben, der SOAPI SDR heißt. Und das ist also ein sehr, sehr praktisches Stückchen Software, weil er kann für viele Software-Defined Radio-Geräte, die es gibt, mit einer Plugin-Architektur die jeweiligen APIs abstrahieren. Das heißt, wenn ich einmal für SOAPI, also gegen die SOAPI-API, mein Programm abstrakt schreibe, kann ich dann dahinter quasi fast einen beliebigen SDR, also es gibt eigentlich keinen, also fast keinen, ja, sagen wir mal, bekannteren oder weitläufig verwendeten SDR, wie zum Beispiel diese RTL-SDRs oder AirSpy oder Lime-SDR, für die es keinen Treiber hier gibt. Das heißt also, ich schreibe einmal gegen die SOPI-API und kann dann quasi alles, was es so an SDRs gibt, einfach als Hardware verwenden. Die liefern dort dann einfach ihre Daten ab. Das ist sehr, 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 sehr praktisch. Und was noch schöner ist, ich kann den SOPI-SDR dann auch wieder mit dem Treiber-API nach draußen exportieren. Das heißt, wenn ich einmal einen Treiber geschrieben habe für SOPI, dann kann ich den auch als UHD-Treiber wieder exportieren und kann mit einer GNU-Radio-Applikation, die von SOPI keine Ahnung hat, die einen UHD-Treiber aber erwartet, kann ich dann einfach auf die andere Hardware treiben. Das ist so quasi, ich verwende das also als universalen Steckadapter zwischen den verschiedenen Hardwares. Also ein sehr, sehr praktisches Stückchen Software, wenn man mit SDRs arbeitet. Ja. Zwischen den einzelnen Algorithmen und Knoten fließen natürlich entsprechende Daten als synchrone Datenströme. Die haben natürlich einen Datentyp, ganz klar, rein. In der Praxis können das normale, reelle Zahlenwerte sein. Im SDR-Umfeld nimmt man meistens komplexwertige Daten, weil mit denen lässt sich für die Algorithmik einfacher rechnen. Man kann den Algorithmus ein bisschen einfacher schreiben. Der Rechenaufwand unterm Strich ist meistens identisch. Weil ob ich jetzt die Daten so oder so formatiere, das ist immer nur eine Frage, wie es geschrieben ist. Manchmal gibt es Unterschiede im Rahmen der Parallelisierung, weil manchmal ist es zum Beispiel einfacher, komplexwertige Samples zu verarbeiten, wo ich den I- und den Q-Anteil parallel verarbeiten kann, zum Beispiel auf zwei getrennten Rechenkernen, wohingegen die Alternative, das reell zu machen, müsste ich mit der doppelten Abtastrate abtasten, dann hätte ich dieselbe Datenmenge, bloß doppelt so viele, das müsste ich dann auf einem Kern machen und das ist für Informatiker der Hauptunterschied, wo man mal sagt, okay, komplex ist vielleicht ein bisschen besser, aber ansonsten könnte man alles auch reell machen. Rein in der Praxis hat sich komplexwertig eigentlich durchgesetzt, bloß komplexe Zahlen sind natürlich für viele Leute lieber nicht, ne? Kann man sich so schlecht vorstellen. Ja, die Blöcke, die es gibt, gibt halt eine umfangreiche Blockbibliothek. Die wird das auch regelmäßig umfangreicher. Mittlerweile hat man wohl auch einen kompletten Wrapper eigentlich für fast alle dieser Liquid SDR oder Liquid DSP Bibliotheken hier komplett als Blöcke da, wo man dann wirklich sagen kann, ohne viel zu programmieren, klicken wir uns das alles einfach zusammen, so wie wir es brauchen. Wenn diese Blöcke nicht vorhanden sind, dann muss man allerdings natürlich hingehen und sich sowas selbst schreiben. Kann man in C++ am besten machen, weil man will ja eine gewisse Laufzeitgüte haben. Man könnte sicherlich auch in anderen Programmiersprachen. Ich habe lange Zeit überlegt und auch dann damit gebastelt, SDRs in Go zu schreiben, weil Go hat als Sprachkonstrukt diese Channels, die als Pipes fungieren, mit denen man wunderschön diese Verbindung zwischen den Algorithmen als Sprachfeature darstellen kann. Aber ich bin dann immer wieder daran gestoßen, so gut wie sie geworden ist. Garbage Collection ist einfach nichts, was man in so einem SDR-Umfeld haben möchte, weil es wird immer passieren, immer dann, wenn... Ich kann hinterher nicht mal sagen, ob ein bestimmter Fehler auf eine plötzlich auftretende Garbage Collection zurückzuführen war, aber die Gefahr besteht halt, das heißt, man möchte da eigentlich nichts Garbage Collectedes dazwischen haben, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Man schreibt das also in C++ bzw. annotierten C++, hat da so einen Header, wo man ein paar Kommentare unterbringt, im Wesentlichen die Benennung der Blocks. Damit wird das dann automatisch in die Blockhierarchie eingefügt, die wir eben schon gesehen haben, wenn dann das CMake-File darüber gelaufen ist. Man definiert sich dann hier einen Block ganz normal mit einem Konstruktor und sagt, okay, ich habe eben halt einen Input-Port oder einen Output-Port mit einem bestimmten Typ. Ich habe eine Factory, die mir meinen Block dann tatsächlich instanziert und ich habe irgendwo dann den Algorithmus, der wird immer blockweise aufgerufen, das heißt, man kriegt immer Also hat dann die Work-Funktion, die kriegt immer einen Block von Samples und dann musst du sagen, okay, habe ich genügend Samples aus meinen verschiedenen Eingängen und wenn ja, dann kann ich jetzt ein Stückchen mehr berechnen, kann die dem Ausgang zur Verfügung stellen und das ganze Scheduling, also sprich, welcher Block wird jetzt aufgerufen, damit immer genügend Samples in der Pipeline richtig prozessiert werden, dafür ist dann Protoss zuständig. Ja, man braucht dann zum Schluss das letzte Stückchen, um den Block tatsächlich zu registrieren. Das ist also auch ein bisschen Boilerplate. Man sieht also, es ist relativ übersichtlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur 3 Zeilen sind, aber es ist relativ übersichtlich. Ich fand GNU-Radio ein kleines bisschen komplexer, obwohl so wesentlich der Unterschied auch nicht ist. So, und wenn man jetzt hier entsprechend solche Blöcke geschrieben hat, dann hat man einen entsprechenden Empfänger, mit dem man solche Daten wirklich live tatsächlich in echt empfangen kann. Und das will ich, wenn mich mein Rechner lässt, jetzt hier einfach mal nochmal live demonstrieren. Live heißt, dass ich hier jetzt dieses Teil mal beende. Dann hier ein anderes Fenster nehme und dieses Fenster entweder mal da. Wo ist es denn hin, mein Fenster? Da ist mein Fenster. So, jetzt muss ich das dieses Fenster noch irgendwie darüber kriegen. Na, dann sehe ich es natürlich nicht mehr hier. Also, mal gucken, was wir machen. So. Wo ist mein Mauszeiger? Da. Gut. Na gut. Ist natürlich nicht allzu viel. Gut. So. Ich bin hier live angemeldet, danke Edurom, auf unserem Rechner in Bochum, der den besagten 20-Meter-Spiegel steuert. Und wir verfolgen mit diesem Spiegel derzeit die Sonde. Ich hoffe mal, dass es tun. Mal gucken wir mal von der Spiegelsteuerung. Ja. Wir sehen also, derzeit ist die Sonde 273 Millionen Kilometer entfernt, also ist immer noch deutlich mehr als einmal die Distanz zur Sonne, nur dass wir sehen, wie die Entfernung derzeit ist. Wir haben hier unseren SDR, sagen wir unser SDR-Projekt, haben hier die SDR-Source, also sprich die Quelle, mit der wir auf den SDR halt entsprechend zeigen. Dort holen wir die Daten her. Die Daten werden zunächst mit einer RGC von der Verstärkung her nochmal angepasst, dass sie die richtige Stärke haben. Dann habe ich eine sogenannte PLL, das ist eine Phase-Locked Loop. Damit kann ich exakt das Signal tracken, das zeige ich dann gleich nochmal. Dann wandle ich das Signal nochmal in der Sample-Rate um, demoduliere es und schiebe es über einen UDP-Port an den eigentlichen Datendecoder, den ich hier im Hintergrund schon mal gestartet habe. So, und wenn wir jetzt hier auf Start drücken, sollte hoffentlich... Irgendwas ist nicht gut. Eigentlich sollte. Hallo. Ich habe schon gewundert, wieso das Ding rot ist. Ist das Problem mit Live-Demos? Heißt, es ist nicht mehr rot, das hilft schon mal. Ah ja. Haben wir also hier das Signal. So. Was jetzt hier passiert ist, ich habe hier den Spice-Block, das ist ein Block, den ich dazu geschrieben habe, der berechnet anhand der Spice-Bibliothek, die habe ich vorhin bereits erwähnt, die aktuelle Frequenz. Und alle 10 Sekunden wird die aktualisiert und deswegen ist sie jetzt nach einer Weile aktualisiert. Und dann sehen wir hier das Signal. Das ist also das Signal von der Sonde aus 270 Millionen Kilometer live. Das ist der Datenträger, das ist einfach nur das, also ist ein Signal, das man ihn findet. Das sieht man hier also als Ton, wenn man es sich anhören würde, wäre das einfach ein Ton. Und man sieht hier an den Seiten des Tons, sieht man hier die eigentlichen Daten als Datenseitenbänder, die sind da drauf moduliert. Wenn man diesen Ton jetzt demodulieren will, muss man exakt auf dem Ton drauf sein. Das macht meine PLL, aber nur wenn sie den Ton einmal gefangen hat. Da muss ich hier mal von Hand meine Suchbandbreite ein bisschen verbreitern. Dann findet sie den Ton, der hier ein kleines bisschen daneben war, korrigiert die Frequenzen. Deswegen sieht man den rechten Ton, wo er früher war, jetzt weg. Und damit bin ich jetzt hier exakt auf dem Signal. Dann kann ich meine Bandbreite hier auch wieder verringern. 20, so. Und wenn er dieses Signal dann jetzt empfängt, dann sollte nach einer Weile, sollten hier meine Datenpakete entsprechend auftauchen. Dann ist das erste Paket schon rein. Da kommt alle 15 Sekunden etwa, kommt da ein Datenpaket. Und das sind die Live-Daten der Sonde, die wir hier empfangen. Und die wir so live, wie wir sie empfangen, dann natürlich gleich an die NASA weiterleiten, jetzt mit dem Produktivsystem. Das ist hier nur das Bastelsystem, daneben läuft das Produktivsystem. Und die NASA nimmt diese Daten, wertet die aus und stellt die auch live oder relativ zeitnah wieder ins Netz. Und zwar kann ich nicht einfach, was passiert denn? Wenn ich jetzt hier einfach nur auf das Laptop-Display schalte, weil dann, nee, das bringt, Mirror-Displays wollte ich machen. So, das war, glaube ich, keine gute Idee.
Ist diese BPSK DMARC selber geschrieben?
Ja. Aber das ist relativ einfach. Wenn man mit einer PLL einfach den Träger verfolgt hat, dann ist die BPSK-Demodulation nichts weiter als der I- bzw. Q-Anteil einfach nur extrahiert und nochmal gefiltert, aber egal.
Und wo in dem Diagramm war welchen Clocksync?
Den Clocksync, den eigentlichen Clocksync, den macht hier noch der Decoder. Den könnte man auch da vorne im Diagramm machen.
Der Demodulator liefert also bis...
Der liefert nur das... Genau. Den Rest, den Sekunde, ich will nur eben schnell das passende, wo ist mein, nehmen wir dieses Fenster, ziehen das mal hier rüber, das ist einfach nur die entsprechende Seite von der NASA, was die also mit den Daten machen, sind dann diese niedlichen schönen kleinen Bilder hier in direkt von der Sonde jetzt hier, das ist datiert 10 Uhr und 5 UTC. Dazu kommt, also das ist da, wo dieses Bild gemacht worden ist. UTC heißt also, wir haben hier 2 Stunden Differenz und wir haben natürlich auch noch eine signifikante Signallaufzeit zwischen der Sonde hierher. Das Bild ist also hier wenige Minuten alt im Sinne von, wann es hier empfangen worden ist. Ne? Und so sieht also quasi die Sonne jetzt, sagen wir mal, so etwa von der Rückseite oder schräg von hinten aus. Und das ist das, was wir hier wirklich mit diesen Daten ja, live empfangen, live machen können und entsprechend der wissenschaftlichen Welt zur Verfügung stellen. Gut, wie war denn die Frage?
Ich habe die Frage für die ersten Schritte mit SDA. Gibt es eine Möglichkeit, dass man eine
DVB-Antenne
benutzt?
Natürlich, die klassische, also die erste Einsteigerlösung für SDR ist, man kauft sich diesen DVB-Stick und baut dann hier ein bisschen was umher. Das ist für solche Deep Space-Sachen hier nicht geeignet. Wir haben damit experimentiert. Das Hauptproblem ist, die Quarze, die da drin sind, die sind so ungenau. Und hier geht es wirklich darum, exakt und genau meine Frequenzen zu finden. Und wenn ich tippe die kurz an und dann sehe ich hier sowas im Diagramm, das ist nicht besonders sinnvoll.
Aber dieses Bild wurde jetzt noch nicht mit dem 20-Meter-Spiegel empfangen.
Na doch, eben gerade vor einer Viertelstunde oder so. Okay. Je nachdem. Das ist genau. Ich kann mal auf die Coverage Map schauen.
Aber dann sind es auch alle Pixel, die wir gerade sehen. Wir sehen keine Verkleinerung.
Ich glaube, das ist ein kleines bisschen eine Verkleinerung. Das sind ein paar hundert mal ein paar hundert Pixel. Also
ja, weil wir haben ja gerade eben beim Dekodierten ja nur irgendeinen Textstream gesehen und keine.
Ja, das ist richtig. Gut, zu dem Zeitpunkt sind es eben halt erstmal nur die Datenpakete. Die Datenpakete gehen an die NASA. Wir haben dort schon seit vielen Jahren immer mal gebettelt, das Dekodierprogramm dafür zu bekommen. Man hat dann wieder irgendein Patentproblem mit dem Bildkompressionsalgorithmus. Das ist irgend so was Wavelet-basiertes irgendwas. Da sind also noch Patente drauf, deswegen kann und will man es uns nicht geben mit dem Verweis, ja, es gibt es doch sowieso alles direkt auf der Website. Das hier ist die Seite, die den Empfangsstatus quasi zeigt. Wir sind also in Bochum nicht alleine. Es ist immer mal das DSN, die pro Tag mehrere Stunden haben. Heute machen die ab Nachmittag was, wahrscheinlich auch aus Madrid, ich habe nicht nachgeguckt. Das heißt, momentan ist DSN noch nicht aktiv, aber die machen pro Tag mal 2 oder 4 Stunden so in der Größenordnung, wo die mit 720 Kilobit die ganzen Daten und auch jede Menge mehr wissenschaftliche Daten und auch die hochauflösenden Bilder entsprechend runterladen. Wenn DSN nicht aktiv ist, haben wir hier eine Gruppe aus, eigentlich sind derzeit 5 aktiv. Koganei in Japan, Toulouse in Frankreich, die sind aber nur unter der Woche aktiv. Dann gibt es eine Station in Kiel, das ist besagter Bekannter mit den Spiegeln im Garten. Es gibt Bochum, das sind quasi wir, und es gibt Südkorea, die sind seit letztem Jahr mit dabei. Die sind also anscheinend heute auch noch sehr aktiv. Das heißt also, derzeit sind 2 Stationen, die das hier mitgelesen haben. Das heißt, die Bilder, die sind entweder über Bochum gelaufen vor einer Viertelstunde oder über Südkorea. So genau weiß man das nicht. Wie gesagt, vor einem Jahr gab es Südkorea noch nicht. Dann wären wir um die Zeit hier die Einzigen gewesen, die da was empfangen. Und je nachdem, wie es jahreszeitlich ausschaut, ist es auch so, dass es jahreszeitlich andererseits dann zum Teil passiert, dass wir das hier empfangen können und Südkorea nicht und umgekehrt und so weiter. Ja. Man kann, ich habe da die klassisch wichtigen Seiten, die wir uns immer so anschauen, das ist das, was das DSN derzeit gerade treibt. Ne? Das stellen die netterweise auch ins Internet, wo man also gerade sieht, okay, der Madrider Spiegel ist derzeit verwendet für irgendwelchen Mars Express Tests, Mars Express Tests, die Tests laufen irgendwie in Goldstone und ja, Canberra, was machen die, Cassini oder sowas in der Art, Dawn. Und ist sehr, sehr interessant hier zuzuschauen, was DSN so treibt und dann natürlich entsprechend, was wir halt so treiben, ne? So, mich noch für 2 Folien kurz zurückschalten. Da ans Ende gehen. Hier waren wir gewesen. Zusammenfassung dieser ganzen Geschichte. Wir haben also gesehen, was unser Ziel ist, nämlich hier die Stereosonden. Das ist ein nicht alltägliches Ziel, mit dem man so zu tun hat. Wir haben gesehen, dass man SDR-Empfänger mal machen kann unter Linux, wirklich auch zu Hause, auf dem Küchentisch quasi. Allerdings eben halt hier mal nicht mit den üblichen, ja, wir bauen mal einen Empfänger für ADS-B, also hier Flugzeuge tracken und so weiter, oder auch nur für den FM-Rundfunk, was sonst so die typischen Anwendungsfälle sind, die bei Linux-Tag-Vorträgen mit GNU Radio und so weiter gezeigt werden. Ich wollte halt einfach mal einen anderen Blickwinkel darauf haben. Hab dann mal gezeigt, okay, dass man solche SDR-Sachen mit Protosphere machen kann, wie so ein Blog aussieht, nur dass man mal grob eine Idee hat. habe euch gezeigt, dass das Ganze auch live und in der Praxis funktioniert. Wenn man es selber machen will, Photosphere gibt es auf GitHub, kann man sich da einfach runterklonen als Sourcen und auch als Binaries, auch für Windows, wenn es unbedingt einer braucht. Hardware, was man so braucht, so die Standard-Hardware auch im akademischen Umfeld, ist der USRP. Der ist für Hobbyanwendungen aber durchaus nicht unbedingt billig. Also man sollte da mit vierstelligen Beträgen rechnen. Das ist also ein Unterschied zu den RTL-SDRs, was diese kleinen DVB-Sticks sind für 20 Euro abwärts. Aber ist natürlich auch ein signifikanter Unterschied. Aber die USRPs, die kann man eben halt gegen eine externe Frequenz synchronisieren. Wir haben also dort eine Rubidium-Referenzfrequenz, damit die Frequenzen stimmen und all so weiter. Das braucht man, wenn man mit so schwachen Signalen arbeitet. Ne? Ja, Antenne, falls jemand besonders interessante Idee hat, was man mit so einer Antenne machen könnte und gerade keine im Garten stehen hat, kann sich gern bei mir melden, dann können wir mal schauen, ob wir da irgendwie was machen können. Und ja, dann hätte ich noch die Anmerkung, dass so ein Vortrag, also dass so ein Vorhaben, insbesondere weil wir diesen Stereoempfang jetzt schon über mehrere Jahre täglich automatisiert im 24-Stunden-Betrieb, na gut, fairerweise nicht im 24-Stunden-Betrieb, weil auf Richtung Sonne guckt man nicht 24 Stunden, aber sagen wir mal so 10 Stunden Aufwärtsbetrieb machen, gibt es dort eine entsprechende Förderung von seitens der DLR bzw. dem BMWI. Deswegen der Hinweis, der ja immer noch da ist. Und jetzt hätte ich dann noch 5 Minuten für irgendwelche Fragen, so es die denn gäbe.
Läuft es auch mit dem
Hackerf?
Läuft es auch mit dem Hackerf?
Ich habe es persönlich nicht probiert, weil es gibt so viele USR, also so viele SDR-Empfänger, ich kann sie nicht alle zu Hause haben. Ich wüsste aber nicht, warum nicht, weil für, also ich wage mich zu erinnern, dass ich einen SOPI-Treiber für den HackRF gesehen habe und demzufolge muss es mit dem HackRF theoretisch eigentlich laufen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man den HackRF auf eine externe Referenz synchronisieren kann. Das ist eigentlich der Hauptpunkt, wo man sagt, okay, das ist das wichtige Qualitätsmerkmal, wenn man da mit Deep Space oder so Weak Signal Sachen machen will. Der Rest ist eigentlich egal. Wir haben durchaus Stereo oder so mit so einem DVB-Stick gezeigt, dass es geht. Man sieht dann das Signal und sobald man einfach mal kurz auf den DVB-Stick drauf macht, dann sieht man, wie das Signal hier so wilde Ausschläge macht. Und das ist natürlich dann ein Zeichen, dass man da in der Praxis eher Probleme mit haben wird. Aber ansonsten...
Der hat ja nur 8-Bit-Auflösung.
Das ist wiederum eine Frage des Dynamikumfangs. Es gibt nicht so viele Störquellen, die aus derselben Richtung des Raums rauschen. Es sei denn, man ist allzu nah an der Sonne dran. Und wenn man so nah an der Sonne dran ist, dann ist es sowieso ein Problem, aber aus anderen Gründen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir haben vor uns hier bei den Bildern gesehen, bei Stereo B No Data steht. Da gibt es also seit ein paar Jahren ein Problem, nämlich... während man für diese Conjunction, also diese Operation hinter der Sonne, dort ein paar Tests gemacht hat, ist irgendwas böse schiefgelaufen. Seither hatte man den Kontakt zu dieser Sonde verloren über mehrere Jahre. Letzten Sommer hat man den Kontakt dann kurzzeitig wiedergefunden, hat dann festgestellt, ja, sie ist da. Oh verdammt, sie dreht sich irgendwie um die eigene Achse, um mit irgendwie... X-Geschwindigkeit, so genau war das auch nicht klar, hat dann versucht, ein Triebwerksmanöver zu machen, damit sich das wieder findet, dass man wieder damit reden konnte, hat dann dieses Manöver ausgeführt, hat dann festgestellt, oh verdammt, das Ding dreht sich jetzt irgendwie, doppelt so schnell oder so. Und dadurch, dass er sich doppelt so schnell gedreht hat, hatte man dann das Problem, dass die drehte sich dann jetzt so, verhältnismäßig schnell, das ist irgendwie so 2 Grad pro, wie auch immer, jedenfalls drehte sich das dann so schnell, dass man es nicht mehr schaffte, einen kompletten Kommandoblock hoch zu schicken zu der Sonde in der Zeit, dass die Antenne Richtung Erde schaut. Und demzufolge hat man die Kontrolle über die Sonde dann wieder verloren. Das ist also jetzt der Stand seit einem knappen Jahr. Man versucht immer noch regelmäßig mit der Sonde zu reden. Aber ja. Sonst noch Fragen? Nein, gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Dann, falls jemand noch Fragen hat, die er nicht hier in der großen Runde diskutieren will, dann kann er mich hier irgendwo sicher ansprechen. Ich bin an dem Amsatz DL-T-Shirt eigentlich einigermaßen eindeutig zu identifizieren und würde dann hier die Fackel weitergeben an wer auch immer der Nächste ist.